Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz-Rolakçoğlu.
Wir sind beide Strafrechtler an der FAU Erlangen-Nürnberg und wir laden euch ein zu einer neuen Staffel Räuberischer Espresso.
Ja, langsam sollten es die Leute doch eigentlich gecheckt haben, wie wir heißen, aber...
Ja, man weiß ja nicht, vielleicht kommen ja jetzt neue Hörer dazu, die fangen jetzt erst mit dieser Folge an und dann finden die es vielleicht gut zu wissen, wer die zwei Hampelmänner sind, die da was erzählen.
Gut, ich freue mich schon richtig drauf. Die zweite Staffel sozusagen, das ist ja meistens so bei Formaten, dass es irgendwie so in der ersten Staffel erst langsam losgeht, so man die Charaktere näher kennenlernt und jetzt können wir sozusagen aus dem Vollen schöpfen.
Ja. Genau, und irgendwann im Winter schreiben wir dann irgendjemanden raus aus der Serie.
Ja, so ab der vierten, fünften Staffel meinst du, wenn dann das Format seinen Peak erreicht hat.
Exakt.
Mal sehen, wen es erwischt. Wir holen einfach einige Gäste dazu vielleicht.
Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das sollten wir machen, jetzt im laufenden Sommersemester.
Genau.
Sofern das natürlich Corona-konform möglich ist, mit Tests und so. Da freuen wir uns schon drauf, auch mal eine dritte Stimme hier zu hören.
Genau, dann müssen die Hörerinnen und Hörer nicht immer nur uns ertragen.
Genau.
Dann haben wir mal ein bisschen Abwechslung drin. Aber nicht nur das betrifft die Abwechslung. Wir hatten was vorbereitet.
Genau, es gibt ein kleines Gewinnspiel. Und das wird im Laufe dieser Folge nochmal genauer erklärt werden. Das wollen wir aber nicht alles am Anfang abladen, sondern da
gibt es
bestimmt irgendwann eine gute Gelegenheit, da genauer drauf einzugehen. Und da kann man was Cooles gewinnen. Und zwar Merch, wenn man so will. Räuberischer Espresso Merch.
In den Kommentarspalten steht dann drin, ab 13:57 ist der relevante Teil oder so von irgendjemandem, der dann...
Ja. Das könnte sein, ja. Vorher nur Vorgeplänkel.
Ja, vorher nur irgendwie blödes Strafrechtsgelabere, wo es irgendwie um strafbare Handlungen von Jurastudierenden geht. Ha! Das war das, wo wir uns mal drüber unterhalten wollten.
Exakt, ja, weil es ist jetzt auch so, die Semesterferien sind vorbei, die Hausarbeiten sind geschrieben. Und da hat man vielleicht auch irgendwie sich gedacht, ach naja, Gelegenheit macht, Diebe oder Gelegenheit macht Straftäter.
Geistige Diebe, geistige...
Justus im Gefängnis.
Ja, das finde ich irgendwie, das habe ich mich nämlich auch schon zu Zeiten als Jurastudierende gefragt.
Also vor 20, 25 Jahren ungefähr.
Ist das und jenes falsch strafbar? Das ist total asozial. Was macht er da? Warum versteckt man beispielsweise Bücher? Warum besetzt man irgendwelche Schränke viel zu lange? Und man kommt dann nicht an den Spind. Richtig krass, man löscht Arbeiten. Das habe ich erlebt.
Ja, was ist mit den Leuten los? Es gibt überall Möglichkeiten, sich strafbar oder sich zumindest asozial zu machen.
Ja, ja, darüber werden wir nachdenken. Wobei, ich bin jetzt auch kein Unschuldslamm. Also ich meine, wir haben ja alle irgendwie schon mal...
Jetzt geht sie los, die Lebensbeichte des Dr. Olakçoğlu.
Nein.
Bitte? Nein.
Das
Disclaimer war natürlich nur ein Scherz.
Aber gespickt vielleicht, ich weiß es nicht, oder gemeinsam mal eine Hausarbeit geschrieben. Hast du eigentlich dieses Semester schon rumgetrollt in irgendwelchen Foren und gesagt, ihr müsst noch irgendwie hier den Siegelbruch prüfen?
Ich bin manchmal versucht, auf Jodel ein bisschen zu trollen, aber ich mache es dann doch nicht, weil ich mir immer denke, ich bin dann doch zu nett. Und die Leute scheinen ja wirklich, also wenn jemand schon in dieser Not ist, Jodel konsultieren zu müssen, dann muss man wirklich sagen, ja, dann müssen wir jetzt vielleicht doch helfen oder lieber nichts machen, als dann auch noch rumzutrollen. Ja.
Aber bevor wir es wieder vergessen, Hashtags passen dann auch ganz gut. Hashtag Jurastudium, Hashtag asozial, Hashtag Justus.
Jawohl, das machen wir. Sehr gut.
Dann fangen wir direkt, das habe ich auch wirklich häufiger erlebt, Bücher versteckt.
Das habe ich auch oft erlebt. Es gibt ja so Leute, wenn du irgendwie Seminararbeit schreibst, das ist bei mir jetzt auch schon eine Weile her, dann kommen Leute mit dir morgens rein und 2 Minuten später oder 10 Sekunden später stehen sie mit einem riesigen Bücherstapel neben dir. Die Bücher sind eigentlich ganz woanders und du denkst dir, wo haben die den denn jetzt her? Ja, das war einfach hinter irgendeinem Regal versteckt. Ne?
Ja, ich habe das eh nicht verstanden, warum man immer so einen riesen Bücherstapel vor sich... Ja.
Ja, ich habe eigentlich alle Hausarbeiten nur mit Fischer und Meyer Gossner geschrieben.
Ja, so war es nicht gemeint, aber man kann ja sozusagen eine Arbeit erstmal durcharbeiten, dann geht man auf die nächste Arbeit über. Also das demotiviert doch einen total, wenn man so einen riesen Berg an Büchern vor sich hat.
Aber ist dein Workflow nicht so? Also ich habe auch mal ganz viel offen liegen und
Also, ja, man kann es schon verstehen. Ja. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir uns fragen können, ob das Verstecken eines Buchs von mir aus über Nacht oder auch über mehrere Wochen, vielleicht um auch den anderen die Möglichkeit zu nehmen, mit diesem Buch zu arbeiten. Also wenn wir uns auch irgendwie vorstellen, es geht in der Hausarbeit wirklich um ein ganz konkretes Thema, das dann auch von einer bestimmten Doktorarbeit, Dissertation, da vertieft bearbeitet worden ist und auch wirklich gutachterlich, dann stellt man sich schon die Frage, naja, könnte das nicht vielleicht irgendwie nicht nur asozial, sondern auch strafbar sein? Und wenn wir ans Verstecken denken, dann denke ich irgendwie an die Entziehung des Gewahrsams und dann sind wir schon beim Diebstahl, 242 StGB.
Jawohl, das könnte man annehmen. Die Frage ist, ob wir wirklich einen Gewahrsamsbruch haben. Wir brauchen ja für 242.1 eine Wegnahme, sprich einen Bruch fremden und eine Begründung neuen Gewahrsams. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn man das Buch in der Bibliothek belässt, denn es ist ja immer noch dem Gewahrsam des Bibliotheksbetreibers, also der Universität, untergeordnet. Da ist nicht wirklich was gebrochen. Es ist vielleicht nicht mehr da, wo es stehen soll und deswegen auch nicht so leicht auffindbar. Hm. Aber es ist zum Beispiel, also es ist der Zugriffsmöglichkeit des Gewahrsamsinhabers meines Erachtens nach noch nicht entzogen.
Also wir könnten letztlich vielleicht differenzieren. Nach diesem, das hast du ja gerade angesprochen, nach diesem sozial-normativen Gewahrsamsbegriff könnten wir sicherlich sagen, dass wir diesen Gewahrsam immer noch innerhalb, ja, wenn die Bücher im Herrschaftsbereich der Bibliothek bleiben, zugeordnet werden kann. Dementsprechend würde man wohl sagen, naja, die können ja doch irgendwie diese Bücher wieder auffinden und dann können sie auch wieder an die richtige Stelle stellen. Es ist ja häufig so, dass wir beispielsweise, wenn wir die Bücher benutzen, ja auch nicht unmittelbar die Erwartungshaltung als Gewahrsamsinhaber haben, dass die immer wieder zurückgestellt werden. Es gibt dann immer so irgendwelche Wägen, wo man dann diese Bücher draufstellt. Ja,
und dann werden die aufgeräumt.
Genau, dann werden die aufgeräumt. Andererseits muss man ja schon sagen, dass ein gut verstecktes Buch faktisch der Verfügungsmacht entzogen ist, wobei wir immer beim Gewahrsam darauf achten sollten, dass es auf die natürlichen Personen, also nicht auf die juristische Person ankommt. Also selbst wenn wir sagen, die Bücher stehen im Eigentum der Bibliothek oder ja, der Institution, müssten wir ja trotzdem sagen, dass der Gewahrsam durch die natürlichen Personen ausgeübt wird und denen entziehen wir dann schon irgendwie die Verfügungsmacht. Wie gesagt, vielleicht sollte man differenzieren, wo wird das Buch versteckt? Also ist es dann doch so, dass man es nicht wirklich versteckt, sondern einfach nur verlegt, ja?
Also es wäre das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich dieses Buch in diesem doppelten Boden der Ebene 1 der Jura-Bib versteckt habe.
Oder irgendwo bei Friedhofsbestattungsrecht, ja, das Strafrechtsbuch, irgendwie das normalerweise im Untergeschoss steht, dass man das dann irgendwie im zweiten Stock in der Bibliothek irgendwo versteckt, dann würde ich schon sagen, dass man womöglich noch eine Wegnahme bejahen kann. Also so.
Aber ich denke, dass wir zumindest dann auf subjektiver Tatseite dann, was wir dann, da hätten wir dann im Grunde genommen kongruente Probleme beim Diebstahl als auch bei der Unterschlagung, die natürlich auch im Raum steht.
Absolut.
Dass wir mit dem Enteignungsvorsatz vielleicht sogar schon ein Problem haben, wenn nicht spätestens dann bei der Aneignungsabsicht.
Ja, also um das vielleicht nochmal zu wiederholen, das haben wir jetzt auch schon öfters auch in früheren Folgen gemacht. Zueignungsabsicht setzt sich zusammen aus der Aneignungskomponente und dem Enteignungsvorsatz. Also Aneignungsabsicht ist sicut dominum gerere, die Absicht, sich die Sache einzuverleiben und eben wie ein Eigentümer zu verwenden. Und der Enteignungsvorsatz, eben der Vorsatz, den Eigentümer dauerhaft aus seiner Eigentümerstellung zu verdrängen. Und wenn wir jetzt sagen, naja, wir wollen das Ding nur nutzen, ja, also benutzen, ja, lesen, irgendwie für unsere Fußnoten verwerten, für die Zeit der Hausarbeit, dann wird man wohl sagen können, gut, ich will mir das ja nicht irgendwie, ich will das jetzt nicht für immer behalten und dadurch eben den Eigentümer aus seiner Position verdrängen.
Und das wäre jetzt auch, naja, vielleicht nicht unbedingt, was die Tatbestandsmerkmale angehen, ein trennscharfes Kriterium, aber es ist etwas, es gibt jetzt eine Wertung vor, die man dann darauf vielleicht übertragen kann, nämlich es ist doch was anderes, ob ich das in der Bibliothek mache oder ob ich zum Beispiel in eine Buchhandlung gehe, ein Buch mitnehme, es zu Hause lese und sage, ich wollte es ja zurückbringen. Mhm. Auch dann möchte ich mir ja eigentlich nur für die Zeit des Lesegenusses das Buch zueignen, aber da steckt ja noch mal was anderes dahinter.
Ja, selbst da ist es, denke ich mal, problematisch, aber da können wir noch zumindest irgendwie so auf die Neuwertigkeit des Buches abstellen. Also auch da wird sozusagen so ein bloßer Furtum Usus wieder, ja, diskutiert. Aber wenn ich jetzt wirklich in so eine neue, in eine Buchhandlung gehe und dann so mir ein neues Buch von Stephanie Meyer hier bis zum Mitternachts Bonbon, bis zum Mitternachtsgrauen.
Ja.
Also die Geschichte praktisch von Twilight aus der Perspektive von Edward.
Und nicht von Willi, oder?
Bella.
Bella, okay.
Ich mag auch keine, also ich mag
also, jedenfalls... Also, falls ihr gerade zum ersten Mal den räuberischen Espresso hört, ich bin nicht der größte Fan von Fantasy.
Ja, und ich bin kein Fantasy, also ich bin kein Vampir-Fan.
Bist du Fantasy-Fan?
Gut, naja, aber sagen wir mal, wir nehmen jetzt, also ich denke mir so, okay, ich nehme das für meine Schwester mit, die soll das dann irgendwie lesen und dann nehme ich es halt wieder zurück, wie... irgendwie die Anleitung.
Ja, ja.
Die Spielanleitung.
Throwback zur letzten Folge.
Genau.
The Legend of Diebstahl.
Genau. Dann könnten wir sicherlich auch sagen, naja, es fehlt ja hier der Enteignungsvorsatz, weil ich will es ja irgendwann wieder zurücklegen. Aber da haben wir schon einen Unterschied, weil es ist ja letztlich auch so, dass ich eben für den Lesegenuss zahle. Und in dem Moment, wo ich das dann irgendwie lese, ja, es gibt ja Leute, die irgendwie keine gebrauchten Bücher mögen und kaufen.
Ja.
Das macht schon, denke ich, einen Unterschied, wenn man dann irgendwie so diesen Neuwert des Buches, ob das dann irgendwie so ein innewohnter Sachwert ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde schon sagen, wir könnten hier eher zu einem Diebstahl tendieren. Und selbst wenn wir das nicht machen, selbst wenn wir sagen, nein, das ist trotzdem nur ein Furtum Usus, könnten wir letztlich zumindest über die Sachbeschädigung gehen und wohl sagen, durch die Sachentziehung wird letztlich auch die Brauchbarkeit in einem gewissen Maße gemindert, weil eben die Neuwertigkeit des Buches irgendwie ja an Einbußen erleidet und aus dem Neuen eben ein gebrauchtes Buch wird. Und so könnte man sicherlich eine Strafbarkeit konstruieren. All das vielleicht jetzt aber nur als Exkurs, weil in unserem Fall würden wir eben all dies nicht bejahen können.
Gleichwohl würden wir uns trotzdem freuen, wenn, und ich glaube, da sprechen wir aus dem Herzen der meisten Jurastudierenden, wenn die Bücher einfach wieder da landen, wo sie landen sollten. Denn es ist wirklich ärgerlich, wenn man glaubt zu wissen, ey, da steckt was drin, was ich gebrauchen kann. Das ist natürlich in der Hausarbeit dann vielleicht noch nerviger, als wenn man an seiner Diss schreibt und dieses Buch gerade sucht, weil das besorgt man sich dann im Laufe, bis man fertig ist, schon irgendwie. Aber das ist ärgerlich und deswegen seid fair miteinander.
Ja, seid einfach sozial.
Ja, genau.
Ja, man kann es ja auch folgendermaßen machen, man kann ja auch sagen, wirklich, man hat eine ganz konkrete Passage, die kopiert man sich halt dann auch raus.
Das Problem ist, mit diesem Rauskopieren kriegt man halt nicht das Problem gelöst, dass andere das ja dann trotzdem noch bekommen. Das ist ja oft auch ein Gedanke, der da vielleicht boshafterweise dahinter steckt.
Also wie gesagt, aber wenn wir eben die Zueignungsabsicht letztlich verneinen, dann werden wir wohl auch die Unterschlagung verneinen müssen
nach
246, weil es nach absolut herrschender und meines Erachtens auch nur einzig richtiger Auffassung so ist, dass auch wenn die Tathandlung bei 246 die Zueignung ist, dass eben ein bloßer Vorsatz bezüglich der Zueignungshandlung, sprich der objektiven Manifestation des Zueignungswillens, nicht genügt.
Richtig, dafür brauchen wir ja diese überschießende Innentendenz.
Genau,
dafür ist sie ja da.
Zusätzlich sozusagen wirklich auch die Zueignungsabsicht. Damit das vielleicht, also wenn man es sich damit noch nie befasst hat, anschaulicher wird. Also stellen Sie sich vor, die typische
Manifestation. Wir duzen uns auch in Staffel 2, Mr.
Ja, ja, stellt euch vor. Ja, ich bin echt manchmal zu förmlich.
Das ist der Dozentenmodus.
Ja.
Ich hoffe, ich werde nicht so ab dem Moment, ab dem ich promoviert bin.
Wir können uns auch wieder siezen. Also pass auf. Stell dir mal vor, du nimmst ein Buch.
Ja.
Du hast ein Buch gefunden.
Ja.
Ja, keine Ahnung, hier, der Ekel oder so.
Ja.
Und
ich muss ja sagen, ich bin ein wahnsinniger Fan bei den neuen, das ist ja jetzt keine Werbung, kann man sagen, ich lese wahnsinnig gerne das, was Benjamin von Stuckrad-Barre schreibt. Der hat einen total inspirativen Schreibstil.
Ja, ich bin jetzt froh, dass du nicht irgendwie den falschen Autor von Der Ekel genannt
hast. Ach so, nein.
Aber die Leute sollen es googeln, wenn sie es nicht wissen. Auf jeden Fall, nehmen wir mal dieses Buch und du hast das irgendwie gefunden im Park. Und jetzt ist es ja so, dass typischerweise wir sagen, eine objektive Manifestation des Zueignungswillens liegt in dem Moment vor, wo ich das jetzt in mein Regal stellen würde. Also wir würden ja hier jedenfalls keinen Diebstahl annehmen, wenn wir jetzt eine Fundunterschlagung hätten, mangels Gewahrsamsbruch und so weiter. Sagen wir mal, es liegt eben kein Gewahrsamsbruch vor, weil wir im städtischen Park sind, wo wir eben auch wieder keinen generellen Gewahrsam und so weiter konstruieren können. Gehen wir mal davon aus, das ist eine normale Fundunterschlagung. Jetzt gehe ich nach Hause und jetzt stelle ich das in mein Regal. Jetzt würde jeder normalerweise sagen, ich will das Buch auch wirklich behalten. Dann hätte ich eine Fundunterschlagung und ich hätte auch mit dem Moment, in dem ich dieses Buch ins Regal stelle, eine objektive Manifestation des Zueignungswillens. Also das wäre meine Zueignungshandlung. Und darüber hinaus hätte ich eine Aneignungsabsicht sowie einen Enteignungsvorsatz. Worauf ich jetzt hinaus will, ist Folgendes. Wenn ich jetzt beispielsweise das Buch morgen wieder zurückgeben will oder ins Fundbüro abgeben will und jetzt aber das Buch trotzdem in mein Regal stelle, weil ich will, dass es einfach aufgeräumt ist und nicht irgendwohin, wo ich direkt wieder Zugriff auf das Buch habe für morgen, wenn ich wieder das Haus verlasse, sondern in mein Regal stelle und sage, morgen ziehe ich es wieder aus dem Regal, dann würde ein bloßer Vorsatz bezüglich der objektiven Manifestation des Zueignungswillens schon für eine Verwirklichung des 246 reichen. Und das kann natürlich nicht sein.
Nein, wegen der überschießenden Innentendenz
genau,
Zueignungsabsicht,
genau,
die zusätzlich auch zum subjektiven Tatbestand zu prüfen ist.
Genau,
also nein, im Rahmen des subjektiven Tatbestands zusätzlich zum Vorsatz zu
prüfen. Genau, ist. Genau, darum ging es mir. Ich brauche dann also auch in diesem Fall, ja, auch wenn ich weiß, für einen Dritten könnte das so aussehen, als würde ich das Buch jetzt für immer ja. für mich behalten wollen, brauche ich trotzdem die überschießende Innentendenz. Natürlich würde es dann auch hier wieder in der Praxis schwieriger, wenn das irgendwie raus, oh, du hast das Buch gefunden und dann hast du es direkt in ein Regal gestellt und dann sage ich, ja, aber ich wollte es doch morgen wieder ins Fundbüro ja. bringen, das dann sozusagen glaubhaft darzulegen, das ist eine andere Frage. Aber dogmatisch ja, bräuchte so. Ich auf jeden Fall die überschießende Innentendenz. Das, sage ich mal so, als Exkurs zum Vorsatzmaßstab, Schrägstrich ja. zur Zueignungsabsicht bei der Unterschlagung. Aber das reicht erstmal auch fürs Verstecken. Relativ eindeutig ist ja die Lage. Das ist richtig. Also da, das tut mir in der Seele weh, wenn die Leute in die Bücher was reinschreiben oder was irgendwie mit dem Edding irgendwie reinkritzeln oder Seiten rausreißen.
Ja. Dieses mit dem Edding und so. Also ich habe das mal gesehen. Da habe ich selber eine Hausarbeit geschrieben als Student noch und dann wusste ich offensichtlich, also da gab es einen Aufsatz und da wusste ich, okay, von der Thematik wird er sich mit dem beschäftigen, was ich jetzt brauche. Und dann waren wirklich die wichtigen Passagen mit Edding weggestrichen. Also ich glaube, da hat wirklich jemand vorher gesehen, okay, das ist meine Lösung und ich möchte der Einzige sein, der die hat und hat das danach rausgestrichen. Und dann hatte ich diesen Aufsatz in der Hand und konnte damit nichts anfangen, aber wir haben ja zum Glück, ist das ja auch alles online verfügbar schon gewesen und deswegen... in your face. Ja.
ich habe das auch schon oft gesehen, dass die Leute da wirklich reinkritzeln, also mit einem Bleistift. Da habe ich mich schon gefragt, ist das schon jetzt strafbar, aber bei einem Edding oder mit also, so einem gelben Marker? Wobei ich mich oftmals gefragt habe, was markieren die Leute eigentlich?
Ja.
Das ist vollkommen unwichtig.
Ja,
habe ich den Text nicht kapiert?
Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, es ist ja nach manchen Prüfungsordnungen ist es ja zulässig, sich die einzelnen Normen im Gesetz, bis vor kurzem durfte man das in Bayern auch farblich markieren oder zumindest dieses, ich unterstreiche mir die Norm und dann habe ich gesagt, warum unterstreichst du dir diese Norm? Also nicht die einzelnen Merkmale, sondern die Norm. Und dann, weil ich dann weiß, die habe ich schon mal gelesen. Und dann sage ich, aber im Examen oder in der Klausur können doch auch Normen drankommen, die du noch nicht gelesen hast. Also man soll doch sowieso immer die Normen im Umfeld der benutzten Norm sich anschauen. Deswegen, das hat sich mir noch nie so richtig erschlossen.
Aber Florian, mir ist jetzt gerade was eingefallen. Ja. Das hattest du mal auch angesprochen.
Ja.
Das finde ich auch richtig krass. Also sagen wir mal, diese Fälle mit der Verunstaltung beziehungsweise hier Seiten rausreißen
ja.
und so weiter, relativ unproblematische Fälle der Substanzverletzung. Beim Bleistift können wir drüber diskutieren.
Ja, da können wir fragen, ob das, also wir werden wohl zumindest kein Beschädigen und kein Zerstören haben. Wenn wir uns also mit Absatz 2 beschäftigen, dann müssen wir sagen, okay, es muss nicht unerheblich sein und es muss nicht nur vorübergehend sein. Es wird wohl nicht nur vorübergehend sein, weil es nicht von selbst weggeht. Allerdings ist es mit Hausmittelchen, nämlich Radiergummi, wieder wegzumachen, deswegen ist es eigentlich unerheblich, da würde man wohl nicht zur Verwirklichung des 303 Absatz 2 kommen, außer natürlich, das ganze Buch ist angestrichen, dann ist es auch erheblich, also es muss sozusagen im noch nicht verunstalteten Teil muss dieser Bleistiftstrich untergehen, wenn man so möchte.
Also wenn man unbedingt was reinkritzeln will, dann soll man sich halt das Buch holen und kaufen.
Ja,
also, genau. Das nur und dinglich erwerben. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist?
Nein.
Weil du gesagt hast, Prüfungsordnungen.
Ja.
Wie hässlich wäre das eigentlich, wenn ich kurz vor der Prüfung, wenn ich weiß, es ist eigentlich gar nicht erlaubt, Dinge in das Buch irgendwie zu kommentieren, also den Gesetzestext.
Ja.
Und hier mit dem Gesetzestext von jemand anderem und ich weiß, der geht in die Zwischenprüfung oder ins Examen und dann schreibe ich da ganz lustige viele Dinge rein.
Irgendwie ja, oder so einfach
ETBI an den Rand von Paragraph 16.
Warum auch immer. Ja, oder einfach in Bayern ist es so, man darf pro Doppelseite 20 Querverweise, 20 Normverweise, einfach die 21. Norm, ne? Vielleicht ist das ein bisschen, wirkt das tatsächlich ein bisschen verfolgungswahnhaft, aber ich habe bei der Examensvorbereitung sowohl zum ersten als auch zum zweiten immer vom Arbeitsplatz in der Bibliothek mein Gesetz mit rausgenommen.
Okay.
Weil ich immer Angst hatte, vielleicht denkt irgendeiner, das wäre lustig, oder vielleicht bin ich irgendjemandem mal so auf die Füße getreten, warum auch immer, dass der das lustig findet, an eine unerwartete Stelle etwas ins Gesetz zu schreiben, und mir fällt es dann erst im Examen auf, oder halt dem möglicherweise der Aufsichtsperson, was der schlimmere Fall wäre. Deswegen habe ich da ganz wahnhaft immer alles, was da irgendwie Gefahr geborgen hat, also zum Beispiel Schönfelder und so, mit rausgenommen.
Wir tun da auch immer so, als würden wir konzentriert weiterarbeiten in der Prüfungssituation, wenn dann plötzlich irgendwie die Aufsicht kommt und einem das Gesetz wegnimmt und ein anderes Gesetz hinlegt, das sozusagen, dass die dann immer mitbringen. Und dann schaut man auch nicht nach oben oder so. Ja. Aber bei mir war es wirklich auch wirklich so, dass jemand mal fast 15 Minuten lang mein Gesetz inspiziert hat, und ich war dann wirklich 15 Minuten eigentlich nicht konzentriert. Noch schlimmer war es, ich habe nämlich das erste Staatsexamen noch als türkischer Staatsbürger geschrieben, und die Aufsicht hat dann wirklich so 10 Minuten lang in meinem Reisepass rumgeblättert, nochmal geguckt, ist
der ob der Stempel auch gepasst hat.
Ja. Aufenthaltstitel noch. Also,
aber zurück zum Thema Strafbarkeit des Hineinschreibens. Naja, also Sachbeschädigung möglicherweise nach den Grundsätzen, die wir gerade genannt haben. Aber sonst ergibt sich da nicht viel.
Nein, nicht wirklich. Also ich denke hier beispielsweise noch an eine Verleumdung. Aber hier hätten wir schon gar keine Erklärung in Beziehung auf einen Dritten. Auch eine Falschverdächtigung scheidet ja aus, weil das Spicken für sich ja schon gar keine rechtswidrige Tat wäre.
Aber ich glaube, das müssen wir zumindest kurz erläutern, dass alle dem Gedankengang folgen können. Verleumdung in dem Sinne, weil wir dadurch den eigentlichen Kandidaten so aussehen lassen würden, als hätte er gespickt.
Ne? Ja, also, so eine Art Schaffung einer kompromittierenden Sachlage, so ähnlich wie bei der isolierten Beweismittelfiktion, wie wir das schon bei 164 kennen. Aber wie gesagt, ich würde mich auch fragen, ob das überhaupt ehrenwürdig ist. Ja? Du weißt ja, wie ich zur Erde stehe.
Ja,
man könnte zum Beispiel ja auch drüber nachdenken, ob dieses Schaffen der kompromittierenden Sachlage nicht unmittelbar eine Beleidigung darstellt. Dass man eben sagt, man stellt jemanden so dar, als würde er spicken. Den Gedanken hattest du ja vorhin kurz mal angerissen. Aber auch da wäre ich vorsichtig und zurückhaltend. Dann wäre es das eigentlich schon. Wollen wir noch ein bisschen was zu diesem Horror-Szenario?
Ja.
Stichwort, wir hatten es ja vorhin, Hausarbeit.
Ja.
Weil ja hier alle die Hausarbeit jetzt abgefasst
haben. Erzähl mal die Geschichte.
Die ist wirklich schnell erzählt.
Ja.
Jemand hat seinen Rechner mal kurz stehen lassen. Also er hat seinen Laptop dabei in der Bibliothek und hat sich dann aufs WC begeben. Und als er dann sozusagen zurückkam, musste er sehen, dass die Datei geschlossen wurde. Und nicht nur nicht ohne abgespeichert zu werden, was ja schon so ein Horrorszenario ist, sondern scheinbar hatte die Person auf Steuerung und A gedrückt, also alles markiert, gelöscht, dann abgespeichert und schließlich dann die Datei geschlossen.
Also ich muss auch, da kommt jetzt wieder mein Wahn. Wir erinnern uns an, der Florian nimmt die Gesetze mit raus. Was ich immer gemacht habe, nicht nur aus Manipulationsangst, vielmehr aus Angst, dass technisch irgendwas schief geht. Ich habe mir, wenn ich Hausarbeiten geschrieben habe, immer abends die letzte Version per Mail selbst geschickt.
Ah, okay.
Und somit, egal was passiert wäre, ich hätte immer auf dem Mail-Server noch die aktuellste Version gehabt.
Ja, oder man nimmt OneDrive, wobei bei OneDrive muss man ja auch immer schauen, wenn das irgendwie direkt gelöscht und direkt gespeichert wird.
Dann ist es gefährlich.
Ja, okay. Ja, also hier, ne, dran denken, immer vielleicht auf einem externen...
Aber die Frage, ist es strafbar?
Ach so, ja. ich würde sagen, das wäre wirklich ein Fall, wo ich mich auch einsetzen würde dafür, dass es strafbar ist, weil da steckt Arbeit dahinter und das tut, denke ich, sehr weh.
Aber
und wir können das auch begründen, denke ich.
Siehst du eine Norm?
303a,
StGB.
Genau,
also wenn der Laptop sowieso offen war und man den Zugriff darauf hatte, dann wird man nur bei 303a wohl landen. Ansonsten kann man da ganz schnell vielleicht noch bei anderen Computerdelikten landen, wenn man sich erst sozusagen reinhacken muss.
Wenn man die Daten ausspähen.
Ganz genau, wenn man Daten ausspähen muss und dann kommt man da noch in ganz andere Computerdelikte-Gefilde. Da können wir auch gerne eigentlich mal eine extra Folge dazu machen. Ich schreibe mir meine Doktorarbeit.
Ich wollte es gerade sagen, du bist der Spezialist
dafür. Zum Thema Cyberkriminalität, da können wir mal was extra dazu machen.
Aber grundsätzlich nur vielleicht das noch zum 303a. Es ist ja eine ziemlich knappe Vorschrift, die sich so an, analog am 303 orientiert, ja, obwohl das gar nicht so zusammenpasst, weil, ja, wir einen ganz anderen Bezugspunkt haben mit den Daten. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum wir so viel in die Rechtswidrigkeit hineininterpretieren müssen, weil das das einzige Unrechtsmerkmal ist. Das kann man sozusagen nochmal in dieser Sondereinheit vielleicht nochmal ausführlicher besprechen.
Aber gerne.
Ich würde meinen, wenn ich da nicht die Verfügungsmacht darüber habe und dass das Daten sind, ist ja, sage ich mal, unproblematisch, und ich habe nicht die Verfügungsmacht darüber, ich lösche das einfach, ob ich das jetzt überspeichere, in den Papierkorb schiebe und dann endgültig lösche. Ich würde meinen, das sind auch unterschiedliche Zugriffshandlungen, die man auch sicherlich isoliert betrachten kann, aber wenn unter dem Strich eben die Datei weg ist, wird man wohl auch alles verklammern können und letztendlich eben eine, ja, rechtswidrige und damit auch strafbare Datenveränderung nach 303a StGB annehmen können. Interessant bleibt dann noch die Fallkonstellation, dass ich mir die Arbeit schreiben lasse, von mir aus auch gegen Entgelt, oder ich lasse mir helfen, ich bilde eben diese Foren, eine WhatsApp-Gruppe und so weiter. Wie, ja, gesagt, wir wollen wirklich nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie so eine Art, ja, praktisch besonders verwerfliches Verhalten. Ich hatte mich vor dem Treffen jetzt hier im Podcast mit Flo darüber unterhalten. Wir könnten eher mal darüber auch nachdenken, ob wir nicht vielleicht mal so Gruppenhausarbeiten einführen könnten, wo ja eben auch dieses Teambewusstsein vielleicht auch gestärkt wird, ja, statt immer so dieses Konkurrenzdenken zu fördern.
Dass man zumindest sagt, und das finde ich, das finde ich nämlich auch nicht verwerflich, dass wenn jeder sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, dann finde ich, das eigentlich ist es doch das, was angeregt werden soll. Zumindest nicht, dass einer die Arbeit macht und alle anderen freuen sich drüber. Aber zum Beispiel, dass
Stichwort man soziales Faulenzen.
Ganz genau. Aber dass man zum Beispiel gemeinsam drüber spricht, was man und warum man das überzeugender findet, und warum man eine Ansicht besser findet, warum man gewisse Lösungswege besser findet. Ich glaube, dass man dabei auch was lernen kann.
Ja. Und das ist aber das Ideal. Also typischerweise, wie du sagst, ist es manchmal auch so, dass sich leider einige Personen dann irgendwie, ja, eben faulenzen und dann irgendwie die anderen die Arbeit machen lassen und schließlich dann die Arbeit nur runterschreiben auf Grundlage einer sehr ausführlichen Gliederung oder auch einfach nur abschreiben.
Ja, aber nun jenseits der Frage, ob das irgendwie Unterschleif gegen Prüfungsrecht verstößt, Klammer auf, nicht strafbar heißt nicht exmatrikulierbar, Klammer zu, wollen wir uns ja die Frage stellen, oder wollen wir die Frage beantworten, ob das Ganze strafbar ist, und da ploppt wohl im Strafrechts Gehirn erstmal die Urkundenfälschung auf, aber...
Ja, also wenn es wirklich jetzt so ist, dass ich die Arbeit jemandem schreiben lasse, dann müsste ich ja sagen, bis zur Unterzeichnung oder Abgabe der Hausarbeit ist das Ganze ja noch gar keine Urkunde, sondern lediglich ein Entwurf. Die Hausarbeit wird letztlich zur Urkunde in dem Moment, wo ich sie eben unterschreibe und meinen Namen draufsetze, dann ist aus dem Entwurf eine Urkunde geworden, nämlich ein, ja, Schriftstück mit einer Gedankenerklärung, die ein Aussteller erkennen lässt und eben zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt ist, aber sie lässt eben ihren richtigen Aussteller erkennen. Ich täusche ja nicht über den Aussteller, denn ich will mir ja diese Erklärungen auch zurechnen lassen. Es ist bloß so, dass ich sozusagen inhaltlich darüber täusche, dass diese Gedanken von mir stammen. Und das ist die klassische schriftliche Lüge.
Und die wird nicht über die Urkundenfälschung sanktioniert.
Genau. Und insofern bin ich dann wieder raus aus dem Bereich des Strafbaren. Und insofern gilt auch nichts anderes, wenn ich die Arbeit komplett jemand anderen schreiben lasse und er damit einverstanden ist, dass er als Ghostwriter tätig ist und ich dann wiederum die Hausarbeit in meinem Namen abgebe.
Gut.
Das erinnert mich ein bisschen übrigens an, also wenn ich jetzt beispielsweise dran denke, das ist ja auch in Kanzleien oftmals so, dass sie dann irgendwie ihre Jura-Brains dort haben und die haben noch gar keine anwaltliche Zulassung und die lassen dann den gesamten Schriftsatz beispielsweise den Jurastudierenden schreiben, bezahlen die dann auch dafür und dann setzen die ihren Larry drunter, sagt man. Benutzt man das noch, den Larry? Auf jeden Fall, weißt du, an was mich das erinnert, an welche Serie?
An Suits.
Ja, genau. Hast du Suits geguckt?
Sporadisch, nie so verfolgt in dem Sinn, aus zwei Gründen. Zum einen war das so ganz groß, als ich in der Examensvorbereitung war und ich wollte einfach mich dann noch nicht auch noch mit juristischen Sachen beschäftigen. Ja,
das kann ich verstehen.
Und zum anderen hat das immer, das gibt immer so ein Bild so wie Juristen arbeiten und denken und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass alle, die sich da so arg damit identifiziert haben und I'm the next Harvey Specter, da war dann meistens nur heiße Luft.
Ich habe auch den Mac Allen stehen, ja. Ich hab auch hier den Mac Allen stehen. Aber gut,
aber kann ich verstehen. Mit Suits, das bringt uns ja zu einer ganz wichtigen Sache, die wir angekündigt haben.
Ah, stimmt, ja.
Genau. Und zwar, wir kommen jetzt zu unserem Gewinnspiel. Ihr könnt Merch gewinnen. Räuberischer Espresso Merch. Und zwar, was passt besser als Espresso-Tassen? Espresso-Tassen mit dem Logo des räuberischen Espresso. Und wir verlosen 3 solcher Tassen. Und an dieser Stelle ganz großen Dank an das Team der JA. Insbesondere Frau Smagmann, Frau Dr. Sommer, Frau Riedl und Herrn Pintol, die mit uns, die uns überhaupt ermöglicht haben, diesen ganzen Spaß hier zu machen und uns da ganz viel Freiraum lassen und uns jetzt eben diese tollen Espresso-Tassen besorgt haben. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr auf unserer Instagram-Seite @räuberischerespresso Bilder dieser Tasse sehen. Und was müsst ihr machen? Mustafa, was müssen die Hörer machen?
Die sollen uns einfach mal so coole Filmszenen oder ja, Serientitel schicken, in denen sie meinen, da sind interessante strafrechtliche Fragen aufgeworfen, die wir in unserem Podcast bearbeiten könnten.
Das ist eine hervorragende Idee.
Ich dachte beispielsweise an die Diner-Szene in Pulp Fiction.
Das ist eine gute Idee. Ja. Aber das ist natürlich jetzt leider schon, das ist jetzt leider schon weg. Ja? So, also, damit kann man jetzt nichts mehr gewinnen.
Und Suits ist auch weg.
So, und die Idee ist, ihr schickt uns Filmszenen an japodcasts@fahlen.de oder als Direct Message bei Instagram @räuberischerespresso oder auf irgendeinem anderen Weg, auf dem ihr wisst, dass ihr uns beide erreichen könnt. Und wir wählen die 3 coolsten aus. Und machen eine Sonderfolge,
ja.
Sprechen über diese 3 Filmszenen, analysieren die strafrechtlich und die Einsender dieser Filmszenen, die werden mit einer solchen Tasse belohnt.
Tasse? Ja. Ich muss die ganze Zeit an diese Tasse, weil die steht jetzt gerade auch hier vor mir.
Ja.
Wusstest du, dass ich die Tasse war im Musical Die Schöne und das Biest?
Ich war Tassilo. Nein, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will.
Ich habe sehr lange, also ich wollte immer, ich habe mich dann irgendwann hochgearbeitet zu Herrn Unruh, also
ja.
Die Uhr. Mhm. Ich wollte immer Lumière sein, der Kerzenständer. Ja. Sei hier Gast und so weiter, ja. Aber ja, es blieb dann bei der Uhr. Aber das nur nebenbei.
Gut. Good to know. Also, eine Sache bleibt noch offen und das ist die Crema der heutigen Episode.
Ach genau, die Crema. Wer Bücher in der Bibliothek versteckt, um sie vorübergehend dem Zugriff anderer Studierender zu entziehen, erfüllt gegebenenfalls den objektiven Tatbestand des Diebstahls, handelt jedoch regelmäßig ohne Zueignungsabsicht.
Das Löschen einer Textdatei auf einem fremden Rechner kann eine strafbare Datenveränderung gemäß § 303a StGB darstellen.
Ja, und wer sich eine Hausarbeit schreiben lässt oder die Hausarbeit eines Dritten abschreibt und diese im eigenen Namen einreicht, macht sich mangels Ausstellertäuschung nicht wegen Urkundenfälschung gemäß § 267 StGB strafbar.
Genau, also wohl hin und wieder nicht strafbar, aber möglicherweise exmatrikulierbar, möglicherweise asozial.
Darf, ich, auf jetzt der Lehrer, schon darf ich jetzt den Lehrer machen?
Bitte.
Seid diejenige Person, von der man abschreiben will und nicht diejenige Person, die abschreibt.
Das ist ein guter Hinweis.
Da, da, da. Okay, ja.
Gut, ansonsten nochmal der Hinweis auf das Gewinnspiel Filmszenen oder Serienszenen, die wir in einer Sonderfolge strafrechtlich analysieren. Schickt uns die und euer weiteres Feedback an japodcast@fahlen.de, ist auch in den Shownotes, oder per DM an @räuberischerespresso auf Instagram. Und zwar die Filmszenen, genau, bis zum 7. Mai.
Ja, das ist okay.
Das sind 2 Wochen.
Ja.
Ja, genau. Also bis zum 7. Mai. Wir freuen uns drauf. Gerne auch alles weitere Podcast, Feedback zum Podcast. Und ansonsten bis zur nächsten Folge.
Ja. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.